Durchs Dunkel ans Licht ist unser Thema heute den ganzen Tag im rbb24 Inforadio und dazu begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. In der nächsten halben Stunde nehmen wir das Thema ganz wörtlich und sprechen über Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit. Und auch über die Polarregionen, in denen die Sonne im Winter wochenlang nicht über den Horizont kommt. Ist das nicht bedrückend? Tim Heitland ist Polarmediziner am Alfred-Wegener-Institut und hat so manche lange Winternacht auf der Neumayer-Forschungsstation in der Antarktis verbracht.
An der Neumayer-Station, die ist bei 70 Grad Süd gelegen, dauert die Nacht 8 Wochen. Wobei man sagen muss, dass in diesen 8 Wochen die Sonne es eben nicht mehr über den Horizont schafft. Das heißt aber auch nicht, dass es dann irgendwer einen Schalter umlegt und es wird stockdunkel und pechschwarz, sondern es heißt, dass gerade am Anfang die Sonne es eben gerade so nicht mehr über den Horizont schafft. Sie ist aber knapp drunter und das bedeutet, dass sie ganz viele Stunden am Tag von so wahnsinnig schönen Sonnenauf- und Untergangsstimmungen haben. Und da haben sie wahnsinnig viel Farben, Orangetöne, Rosa, Aprikot. Man lernt viele Farben zu beschreiben und kann das wirklich genießen. Das ist eine ganz tolle Lichtstimmung, die sie da viele Wochen im Jahr haben. Die Nacht war die allerschönste Zeit, die ich in der Antarktis verbracht habe. Das liegt unter anderem daran, dass sie einen unfassbaren Sternenhimmel haben. Sie haben ja überhaupt gar keine Lichtverschmutzung dort. Sie haben dort, wo die Neumayer-Station steht, in der Atka-Bucht, auch keine Geländeerhebungen oder Berge oder irgendwas, was zwischen ihnen und dem Sternenhimmel stehen würde. Auch keine Bäume natürlich. Deswegen können sie wirklich kreisrund von Horizont zu Horizont den Himmel sehen. Sie haben eine Milchstraße, die in einem großen Bogen über ihnen rotiert, Tag und Nacht. Das ist einfach Wahnsinn. Es gibt Polarlichter. Also die Nacht ist nicht dunkel und nicht fürchterlich, sondern wunderbar.
Das sagt der Polarmediziner Tim Heitland. Um die psychologische und physiologische Wirkung von Licht und Dunkel auf die Menschen im hohen Norden Europas geht es später. Jetzt steigen wir zunächst in den Berliner U-Bahnhof Schlossstraße hinab. Dort betreibt Hassan Gadgadi einen Backshop. Das heißt für ihn viele Stunden ohne Tageslicht. Sebastian Schade hat ihn dort besucht.
Es ist früher Morgen. Über Berlin liegt noch die Nacht. Während oben in den Häusern die meisten Menschen schlafen, erwacht unter der Straße der Tag. Hier im U-Bahnhof Schlossstraße begrüßt Hassan Gadgadi bereits die ersten Kunden.
Morgen!
Morgen!
Jawohl! Einmal Kaffee wie immer. Sehr gerne. So, wie geht's dir, mein lieber Herr?
Ich bin zufrieden.
Sehr gut.
Ein starker Kaffee. Darauf setzen am Morgen viele Menschen als Motivationsschub. Um sich selbst für die Arbeit in Laune zu bringen, benötigt Hassan Gadgadi nur Musik und ein Lächeln in den Gesichtern seiner Kunden.
Sogar die Kunden, manchmal, sie kommen morgen früh um 5 Uhr oder 5:30 Uhr, die sagen, wie kannst du einfach morgen früh lächeln oder lachen? Ist egal, lass uns lachen. Einfach, was bringt schlechte Laune? Noch mehr schlechte Laune? Die einzige Sache, was kostenlos ist, noch lachen.
2005 kam Gadgadi aus Tunesien nach Berlin. 2008 fing er eine Kochausbildung an. Noch im letzten Lehrjahr eröffnete er seinen Backshop im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Schlossstraße. Außer sonntags verbringt er dort jeden Tag etwa 14 Stunden. Von dem, was sich oben abspielt, bekommt Gadgadi nur wenig mit.
Ich bin unter der Erde und ich weiß nicht, was passiert draußen. Also ich habe keine Ahnung, es kommt irgendwas ein Kunden runter und sagt, ja, oben ist so viel Polizei oder Feuerwehr oder regnet oder dunkel. Also ich freue mich manchmal, wenn ich gehe Treppe hoch und dann sehe ich das Licht. Wow, die Sonne ist wieder da.
Das Leben ohne Tageslicht ist Gadgadis Alltag. Nach seinen langen Arbeitstagen unter der Erde nimmt er sich aber Zeit an der frischen Luft.
Wenn ich mache Feierabend, dann gehe ich nicht direkt nach Hause. Dann laufe ich nach Hause, laufe ich halbe Stunde oder sowas. Ich will die Straße sehen, die Leute, das Licht, auch wenn es gibt kein Licht, also... Aber am Ende sehe das, was draußen, also ja, das tut gut auch für die Körper, für die Seele und alles so weiter.
Abendliche Spaziergänge sind nur eine Strategie, die Lichtreserven wieder aufzufüllen. Einmal im Jahr tankt Hassan Gadgadi so richtig auf.
Und wenn ich habe Zeit, dann fliege ich auch gerne nach Tunesien, zur Heimat. Und im Sommer auf jeden Fall dort auch schön schwimmen, die Sonne, wirklich die Sonne genießen, richtig genießen. Dann nehme ich die Sonne für die ganze Jahre, was fehlt, die ganze Jahre hier, dann nehme ich für 2-3 Wochen komplett Sonne.
So wie der Bierpinsel, das futuristische Wahrzeichen auf der Schlossstraße, ist der darunterliegende U-Bahnhof arg in die Jahre gekommen. Von den Wänden bröckelt der Putz, aus der Decke ragen Kabel, Obdachlose schlafen in den Gängen. Gadgadi versteht seinen Laden hier als einen Lichtblick. Er will den Menschen mit Freundlichkeit Mut schenken.
Bei Nacht zum Beispiel diese ganze Frühschicht, die Leute, die gerne einfach um 4 oder 5 Uhr arbeiten, in Dunkelheit, die finden bei uns diese große Licht, diese große Freunde, guten Morgen mit ihrer Lächeln, mit ihrer Kaffee. Dann sie laufen weiter Treppe runter zur U-Bahn mit dem schönen Lächeln, mit der Hoffnung, neuer Tag, neuer Glück.
Hallo.
Hallo, das ist ich.
Geht's gut?
Ja, soweit alles gut.
Sehr
bei dir?
Auch gut.
Sehr gut, das freut mich. Einmal Polarisierung. Und einmal ein Zurück wie immer.
Genau.
Na klar, immer gerne.
Immer wieder gerne.
Die Bindung zu seinen Stammkunden ist Gadgadi wichtig. Viele seiner Kundinnen und Kunden kennt er beim Namen und einige schon, seit sie Kinder waren. Trotz seiner Lebensfreude begleiten Hassan Gadgadi Sorgen. Von den Corona-Jahren hat er sich gerade erst erholt. Nun schwebt die längst überfällige Sanierung des U-Bahnhofs wie ein Damoklesschwert über ihm. Davon will er sich jedoch nicht einschüchtern lassen.
Ich sage immer, wenn ein Mensch hat die Hoffnung verloren, dann heißt es tot. Solange du lebst, musst du die Hoffnung niemals verlieren. Irgendwann wird eine Tür aufgegangen.
Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte.
Ein Lichtblick im U-Bahnhof Schlossstraße. Hassan Gadgadi mit seinem Backshop. Sebastian Schade hat ihn dort besucht. Dunkelheit und Tageslicht, darum geht es in dieser halben Stunde. Katharina Wulff ist Neurowissenschaftlerin und Professorin an der nordschwedischen Universität Umeå. Sie erforscht die physiologische und psychologische Wirkung von Tageslicht auf die Menschen in Nordeuropa. Sie selbst mag den Wechsel der Jahreszeiten dort im hohen Norden, die langen, dunklen Winternächte und die Dauerhelligkeit im Sommer.
Ja, ich denke, das ist ein ganz starkes Merkmal und das mögen sehr viele Menschen hier, dass man eben genau diese Wechsel hat. Und dadurch, dass es so extrem ist, ist es auch so deutlich und das ist sehr angenehm.
Was heißt das eigentlich, dieser Wechsel für den Schlaf- und Wachrhythmus? Schlafen Sie im Sommer weniger als im Winter?
Also die Schlaf-Wach-Rhythmen sind ja intern auch gesteuert. Wir haben eine innere Uhr, die uns sozusagen den 24-Stunden-Rhythmus generiert. Und wir passen uns der Umwelt an. Das ist hormongesteuert zum Teil. Zum Beispiel Melatonin ist ein Hormon, was nur produziert wird, wenn draußen kein Licht ist. Und wenn es passt von der Rhythmik der inneren Uhr, dass es auch die Nachtzeit ist. Und die verändert sich eben mit der Tageslänge. Das heißt, wenn im Winter die Tageslänge sehr kurz ist, ist das Melatonin eben länger da. Das ist wie so ein saisonaler Anzeiger. Und dann schläft man eigentlich auch länger im Winter. Und im Sommer, dann schläft man kürzer. Das hat natürlich einen Einfluss auch auf das Wohlbefinden.
Es gibt ja nun das Klischee, dass im hohen Norden Europas, dass es da viele Menschen mit Depressionen gibt und auch viele Alkoholiker. Ist da was dran oder ist das wirklich nur ein Klischee?
Also, ich würde sagen, es gibt nicht mehr Menschen, die an Depressionen hier leiden, als anderswo. Das hängt damit zusammen, dass man eine Vorprägung haben muss, um überhaupt depressiv zu werden. Und die ist hier nicht höher. Aber dadurch, dass die Tageslänge sich verändert, sich vielleicht die Hormone auch verändern, dass dann die Stimmung schwankt. Und zum Winter hin kann es dann eher werden, dass man mehr depressiv ist. Und zum Sommer hin ist das andere Extrem, dass man mehr hyperaktiv wird. Und die Menschen, die eine Vordisposition oder Prädisposition haben, die sind eben davon betroffen. Aber das sind nicht mehr als andere. Und interessanterweise, die Leute, die oder die Menschen, die Samen, die hier oben immer schon gelebt haben, da weiß man, dass sie keine höhere Prädisposition haben. Was die wirklich haben, ist der Verlust des Landes, der Verlust der Gründe für ihre Rentiere, dadurch, dass da Minen, die Erde gebaut wird, dass Straßen gebaut werden, vor allen Dingen, dass abgeholzt wird. Und die Faktoren alleine reichen schon aus, um jemanden wirklich bedenklich in seinem Befinden zu stören. Und im Winter ist es eigentlich nicht die Dunkelheit, die die Menschen betrifft, sondern die Kälte. Man muss sich viel mehr darum kümmern, dass man nicht erfriert. Und dies sind die größeren Gefahren. Die Kälte ist eine viel größere Gefahr als die Dunkelheit.
Gibt es trotzdem so eine, ich sag mal, bestimmte Dosis von Tageslicht, die man braucht, um gesund zu sein?
Das denke ich auch wieder verschieden von Mensch zu Mensch. Aber man weiß, wenn zum Beispiel die Tageslänge zu kurz ist und wenig Licht ist, die beste Sache ist eigentlich rauszugehen und das natürliche Tageslicht sich dem auszusetzen, weil das viel, viel stärker ist als jegliches elektrisches Licht und weil es vor allen Dingen viel mehr Frequenzen hat, die wir brauchen, die wir aufnehmen über die Augen. Also ein Spaziergang draußen, auch wenn es regnet, auch wenn es bewölkt ist, ist wesentlich besser, als nur drin zu bleiben und sich mit starkem elektrischem Licht zu dem auszusetzen.
Na, es wird ja eigentlich auch überall immer heller. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Umeå ist, aber hier in Großstädten wie Berlin, da ist ja die Dauerbeleuchtung, das künstliche Licht, das Handylicht, die Lichtverschmutzung allgegenwärtig. Ne? Das muss ja auch körperliche und psychische Auswirkungen haben.
Die Lichtverschmutzung an sich ist, ich denke, ist nicht gut, aber wenn ich daran denke, dann denke ich nicht so sehr an uns Menschen, sondern eigentlich an unsere Natur und an die Tiere und Pflanzen, die wir brauchen, um hier überhaupt leben zu können. Allein dafür schon sollte man und energiemäßig sollte man einfach nicht so viel Licht in der Nacht drin haben.
Sie haben ein Nordic Daylight Research Programm gegründet. Was erforschen Sie da?
In dem Programm untersuchen wir Erwachsene und wie das Licht auf unsere physiologischen Rhythmen und physiologischen Vorgänge wirkt. Und dafür haben wir den Photon Space, das ist ein Glashaus, das ist so ungefähr 35 Quadratmeter groß, für Kurz- und Langzeitaufenthalte. Und da erforschen wir die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt und messen wirklich, also quantitativ, um rauszukriegen, wie reagiert der Körper, wie können wir Menschen erklären, warum die Natur zum Beispiel positiv wirkt, warum das Licht positiv wirkt, wann das Positive des Lichtes umschlägt und nicht so günstig ist. Wir haben auch in dem Programm eine Untersuchung an Kindern, wo wir auch messen die physische Aktivität und Licht und das dann in Beziehung setzen zu, wenn die Frauen schwanger waren, wann die Kinder geboren worden sind, um zu sehen, ob die Jahreszeit um die Geburt herum einen Einfluss haben darauf, wie sie auf das Licht später reagieren, mental, aber auch physiologisch. Der Ansatz ist daran, dass wir wissen, dass es auch eine epigenetische Steuerung gibt, also vererbbare Merkmale, verändernde Zellfunktionen. Durch die Veränderung der Umwelt ist eine Modulation der Genexpression, die sich dann auswirken kann. Und so passt sich der Körper an äußere Bedingungen an.
Also wenn Sie jetzt meinetwegen ein Kind von Geburt oder seit der Schwangerschaft in gewissen Abständen immer wieder untersuchen oder Messungen vornehmen, wie sie auf Dunkelheit und Tageslicht reagieren, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Und genau, den Schlaf- und Wachrhythmus messen.
Genau. Und wir messen dann, wenn die ungefähr 3 Jahre alt sind, ihre physische Aktivität, Licht ausgesetzt hat und haben dann Tagebuch auch für die Eltern, was die Kinder machen, sind die draußen drin, sodass wir dann später gucken können, wir machen das Gleiche nochmal, wenn sie 7 Jahre alt sind und haben dann andere Fragebögen zur Impulskontrolle, Verhalten und gucken dann wieder die Gene an, ist da eine Beziehung zwischen dieser Genexpression und der Schlafdauer zum Beispiel und dem Verhalten zu einer bestimmten Jahreszeit in Relation zu wann diese Kinder mal um die Geburt herum mehrere Wochen, wo sie dem ausgesetzt waren.
Also die ersten Lebenswochen vielleicht könnten, was das Verhältnis zum Tageslicht und zur Dunkelheit angeht, da sehr prägend sein.
Genau. Und die Anpassung der Genregulation ist eben ein der Methoden der Organismen, um sich besser anpassen zu können. Und deswegen denken wir, dass es bei Menschen wahrscheinlich auch vorhanden ist. Und hier im Norden haben wir halt die Extremjahreszeiten und da sollte sich sowas erfassen lassen.
Das Erfassen ist dann das eine. Das andere ist, kann man daraus dann irgendwelche praktischen Schlüsse ziehen? Was kann das bedeuten für Stadtplanung, für Umgang mit Menschen?
Da hat es viel großen Einfluss, weil wenn wir wissen, dass das Licht so einen großen Einfluss auf unser Verhalten und auf unsere Physiologie hat, dann sollte man möglichst auch die Möglichkeiten bieten, dass Menschen rausgehen können. Das heißt in der Stadtplanung, dass man gute Parks hat und die Wohnungen selber, dass die so gebaut sind, dass die Richtung orientiert, welche Räume hat man dann im Osten und welche hat man im Norden. welche Deckenhöhe man hat, welche Größe für die Fenster verantwortlich sind, damit man genug Tageslicht durch die Fenster in diese Räume bekommt.
Ihre Forschungen gehen ja in die Richtung, dass es wichtig ist, physiologisch und psychologisch näher an Tag-Nacht-Rhythmus zu leben, näher an der Natur eigentlich. Und insgesamt ist ja die gesellschaftliche Entwicklung eigentlich eine andere. Man kann immer besser die Nacht zum Tage machen, den Tag zur Nacht machen. Es gibt Leute, die arbeiten den ganzen Tag sowieso ohne Tageslicht. Wir entfernen uns ja eigentlich immer mehr von diesem natürlichen Tageslicht- und Tag-Nacht-Rhythmus. Was hat das für Auswirkungen?
Das hängt stark davon ab, wo wir leben. Also mehr und mehr Menschen leben in Städten und da ist es auch wirklich so. Hier im Norden sind wir dünner besiedelt, da sind die Menschen viel mehr draußen. Sie sind viel enger an der Natur dran, wahrscheinlich auch wegen der starken Jahreszeiten. Aber wenn ich daran denke, wie früher Schlaf gesehen wurde, die Menschen waren stolz darauf, dass sie den Schlaf kürzen, weil der Schlaf als unnütze Zeitverschwendung angesehen worden ist. Aber heute, dank der Forschung, weiß man, dass der Schlaf wichtig ist fürs Gehirn, für die Befindlichkeit, für die Immunabwehr, für das Gedächtnis. Genauso würde ich es sehen mit dem Licht und mit der Natur, dass Natur und Licht Einflüsse hat auf unsere Psyche, die wir nutzen können, um gesünder zu sein. Hier im Norden haben wir den Tag, die Dämmerung und die Nacht. Die Dämmerung ist ein entscheidender Teil, wo die Sonne unterhalb des Horizontes ist, aber gegen den Himmel strahlt und damit haben wir immer noch viel Licht. Und diese Tag-Dämmerung-Nacht-Verhältnisse sind ein ständiger Prozess. Und die Natur hat sich diesem Prozess angepasst und Menschen haben sich dem eigentlich auch angepasst. Zum Beispiel die Samen, ist die Urbevölkerung Nordschwedens, haben sich immer als Teil der Natur empfunden. Und wenn man sich selbst als Teil dieses wechselnden Tag-Dämmerung-Nacht-Prozesses versteht, dann ist man nicht mehr so herausgelöst und der Körper und die Befindlichkeit bewegt sich sozusagen mit dem Prozess mit. Und das macht was mit der Psyche. Und es gehört zu einem und man kann sich darauf verlassen, dass zum Beispiel nach dem Sommer der Herbst kommt und dann kommt der Winter. Und dann ist die Dunkelheit nicht als negativ gesehen, sondern als positiv, weil man den Himmel sieht, die Sterne sieht, die man nämlich im Sommer nicht gesehen hat. Und daraufhin denke ich, dass die Verbindung zwischen Mensch und Natur eigentlich ein sehr starkes Band ist, um psychische Schwierigkeiten vorzubeugen, wenn man sich als Teil des Ganzen versteht.
Tageslicht und Dunkelheit und der Wechsel der Jahreszeiten haben einen großen psychischen und physiologischen Einfluss auf den Menschen, auch in Zeiten von künstlicher Dauerbeleuchtung. Das sagt die Neurowissenschaftlerin Katharina Wulff von der Universität Umeå in Schweden. Licht kann auch eine spirituelle Bedeutung haben und spielt in allen Religionen eine große Rolle. Im Mittelalter wurden Kirchen oft mit dem Altar Richtung Osten gebaut und Kirchenfenster so ausgerichtet, dass die Gläubigen in Richtung der aufgehenden Sonne beteten, auch als Symbol für die Auferstehung. Die Tradition und Symbolik von Licht wird auch in modernen Kirchenbauten aufgegriffen. Sigrid Hoff mit zwei Beispielen aus Berlin.
Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz unweit vom Berliner Zoo steht inmitten von Verkehrsrauschen und Einkaufsgetümmel. Und doch ist sie ein besinnlicher Ort. Mit ihrer Rasterfassade aus würfelartigen, durchbrochenen Betonsteinen wirkt sie auf den ersten Blick unnahbar. Doch die farbigen Glasbausteine lassen den modernen Glockenturm wie auch die achteckige Kirche nach außen wie nach innen kobaltblau leuchten. Verkehrslärm dringt nur gedämpft herein. Viele Menschen betreten das Gotteshaus spontan und lassen sich auf den Stühlen nieder, um innezuhalten. Im Kirchenraum herrscht eine meditative Stimmung.
Wenn man in die Kirche reintritt, umfängt einen dieses blaue Licht und die Stille auch in der sehr geräuschvollen Umgebung. Das ist, glaube ich, das, was immer wieder Menschen hier in den Bann zieht. Der goldene Christus über dem Altar, die Orgelmusik, wenn sie erklingt.
Martin Germer, Pfarrer im Ruhestand, führte 17 Jahre lang die Geschäfte der Kirche in der City West. Kaum jemand kennt das Gotteshaus mit seinem geheimnisvollen Licht so gut wie er. Der Bau, 1961 geweiht, entstand neben der Turmruine der alten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche nach Plänen des Architekten Egon Eiermann. Um den Verkehrslärm abzuhalten, konzipierte er das Gotteshaus als zweischaligen Bau mit farbigen Glaselementen. Die Gestaltung der Glaswaben übernahm Gabriel Loire, Glasmaler und Künstler aus dem französischen Chartres, berühmt für seine gotische Kathedrale, deren Fenster Pate standen. Der Architekt Eiermann, der die Kathedrale natürlich kannte, wollte, wie er sagte, mit diesen modernen Glaswänden Würde und Geist des Sakralen wie gotische Kathedralen zum Ausdruck bringen. Der Lichtraum der Kirche erhält so seine besonderen Effekte.
Die äußere Wand ist mit dunkelblauem Glas gestaltet, die innere Wand mit hellerem blauem Glas. Und bei Sonnenschein dringt das Licht eben durch beide Flächen durch. Ganz intensiv leuchtendes Rot, Gelb, Grün. Und das bildet sich dann auf der Innenwand ein bisschen verschwommen ab. Und dann haben diese Glaselemente, die da drin sind, noch eine zusätzliche Eigenheit. Die hat man ganz bewusst, bevor man es eingesetzt hat, nochmal mit dem Hammer an den Kanten weiter behauen, sodass die lauter Facetten bekommen haben. Und dadurch bricht sich das Licht dann auch in dem Glas selber nochmal und bringt es dann wirklich wunderschön zum Funkeln.
Bei besonderen Führungen können Besucher der Kirche quasi hinter die Kulissen dieser Lichtarchitektur schauen. Über eine Metallleiter erreicht man einen schmalen Zwischengang, der mit Kies ausgelegt ist. Pfarrer Martin Germer.
Wir stehen hier im Geheimgang der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Man sieht von außen, wenn man diese Kirche sieht, ja dieses Oktogon mit einem Betongitter, wo Glas drin ist und abends leuchtet es wunderbar blau, was man aber nicht ahnt, dass dann ein Zwischenraum von ungefähr 2 Metern ist, der genauso wie die Kirche 20 Meter hoch ist und dann nochmal eine zweite solche Wand kommt. Das ist die Wand, die man sieht, wenn man in der Kirche drin ist. Und man sieht das Sonnenlicht, was durch beide Wände hindurch scheint.
In dem Zwischengang sind Flächenstrahler aufgestellt. Sie sorgen dafür, dass die Glaswände mit ihrem intensiven Blau auch an bedeckten Tagen nach innen leuchten und nachts in den Stadtraum hineinstrahlen. Ortswechsel nach Berlin-Plötzensee. Hier befand sich bis 1945 eine Strafanstalt und Hinrichtungsstätte. In der NS-Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren wurden hier fast 3000 Menschen Opfer der Unrechtsjustiz der Nationalsozialisten und hingerichtet. 1960 bis 1963, fast genau zur selben Zeit wie die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, entstand hier die katholische Gedenkkirche Maria Regina Martyrum zur Erinnerung an die Opfer, die ihrem Gewissen folgten. Man betritt die Anlage über den gepflasterten Innenhof, der von einer Betonmauer umgeben ist. Entlang dieser Mauer zieht sich ein abstrakter Kreuzweg aus Bronzeplastiken. An der Rückseite des Hofes ruht das Kirchengebäude auf 3 schmalen Betonwänden wie auf Stelzen. Den zentralen Kirchenraum prägt eine ganz andere Lichtarchitektur und Stimmung als bei der Gedächtniskirche.
Die Geschlossenheit. Es gibt keine Glasfenster, die buntes Licht in die Kirche lassen, sondern nur diese ganz dezenten Lichtbänder an der Seite und durch die abgehängte Decke. Und trotzdem gibt es eine Öffnung in dieser Kirche, in diesem großen Altargemälde von Georg Meistermann.
Erklärt Schwester Miriam. Die Ordensschwestern vom benachbarten Kloster der Karmelitinnen betreuen die Gedenkkirche und laden täglich zum Gebet. Schwester Miriam beschreibt das abstrakte Gemälde, das die hintere Wand ausfüllt.
Es sind Farben und Formen, dunkle, schwarze Brocken, die durcheinander fliegen. Und diese chaotische Zeit, damals Zweiter Weltkrieg, Kriegssituation heute, darstellen. Das Dunkle bricht zusammen, von oben nach unten, von unten nach oben. Aber es gibt in der Mitte eine helle Zone, die Ruhe ausstrahlt, die eine Tiefe hat, die ahnen lässt, dass hinter all dem chaotischen, dunklen, bedrohlichen es eine andere Wirklichkeit gibt, nämlich das Leben, das Gott für den Menschen bereithält.
Die Kirche Maria Regina Martyrum ist nach Osten gerichtet und zugleich in Richtung auf die Strafanstalt, die nach dem Krieg Gedenkstätte wurde. Wie eine österliche Verheißung im Angesicht von Plötzensee, beschreibt der Architekt Hans Schädel die Wirkung der aufgehenden Sonne, die durch die schmalen Fensterbänder fällt. Das Licht sucht sich auf subtile Weise seinen Weg ins Kircheninnere und bringt das Altargemälde auf besondere Weise zum Leuchten.
Sigrid Hoff über die spirituelle Wirkung des Lichts in modernen Kirchengebäuden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.